Deutschland ist ja wieder einmal das Land der Zukunft und es ist kräftiger und lebensbornböser als je, sagte Max Horkheimer 1948. Heute in dieser Axiom-Sendung geht es um die Ausstellung Die Frankfurter Schule und Frankfurt, eine Rückkehr nach Deutschland, die vom 17. September bis 10. Januar 2010 im Jüdischen Museum hier in Frankfurt zu sehen ist. Als Max Horkheimer eben im Frühjahr 1948 auf Einladung der Universitätsleitung in Frankfurt eintraf, schrieb er auch an seine Frau: Mich haben der Rektor, die beiden Dekane und andere süß, aalglatt und verlogen, ehrenvoll begrüßt. Sie wissen noch nicht genau, sollen sie in mir einen relativ einflussreichen Amerikareisenden oder den Bruder ihrer Opfer sehen, dessen Gedanke die Erinnerung ist. Sie müssen sich fürs Letztere entscheiden. Nachdem die Nationalsozialisten 1923 das 1923 gegründete Institut für Sozialforschung in die Emigration getrieben hatten, führten dann die Stationen des Exils dieses Instituts über Genf und Paris bis nach New York. Nicht alle Mitglieder überlebten. Manche, wie etwa Walter Benjamin, holte der Terror auf der Flucht ein. Der Gedanke der Erinnerung, ebenso wie der politische Entschluss, den demokratischen Wiederaufbau aktiv mitzugestalten, bewogen schließlich Friedrich Pollock, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, nach Deutschland zurückzukehren. Die Remigration der Frankfurter Schule spiegelt die Zeitgeschichte hier in Frankfurt, aber auch in ihren nationalen und transnationalen Aspekten. Dabei rückt das Ausstellungsprojekt den spezifisch jüdischen Erfahrungshorizont der Protagonisten in den Mittelpunkt. Im Vorfeld der Ausstellung beteiligt sich das Jüdische Museum an der Ringvorlesung Deutsch-Jüdische Ideengeschichte in der Nachkriegszeit, die bis vom 15. April bis 8. Juli 2009 an der Uni Frankfurt stattgefunden hat. Und dazu gibt es auch einen Ausstellungskatalog, der im Wallstein Verlag erscheinen wird. Und es gibt eine Vorlesungsreihe. Eine Vorlesung, die heute Abend um 18.30 Uhr stattfindet, wird, ist die von Rachel Heuberger. Und zwar über Leon Löwenthal und Erich Fromm, die jüdischen Juden der Frankfurter Schule. Am 25.11. um 18.30 Uhr wird es einen Vortrag von Axel Hollert geben. Und er wird über das schwierige Geschäft der Traditionswahrung zur Zukunft des Instituts für Sozialforschung sprechen. Am 2.12. spricht dann Rolf Wiggershaus über die Kompagnons Max Horkheimer und Friedrich Pollock, das Institut für Sozialforschung und das Netzwerk der Frankfurter Schule. Am 9.12.2009 um 18.30 Uhr spricht Peter Erwin Jansen, Etablierung im Exil, Herbert Marcuse und Leo Löwenthal in Amerika. Am 16.12. um 18.30 Uhr die Briefe des Sergeanten Colburn, politisches Bewusstsein in Deutschland nach 1945. Das ist dann ein Radio-Feature des Südwestrundfunk Baden-Baden mit dem Autor Martin Zawadzki. Und danach gibt es eine Diskussion mit Ludwig von Friedeburg und Antje Vollmer. Am 10.01., fast zum Schluss dann der Ausstellung, im Grunde am Schluss, gibt es die Rückkehr der Frankfurter Schule im Kontext der deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Migration und Remigration im 20. Jahrhundert. Da wird Christian Fleck aus Graz mit einer Podiumsdiskussion unter der Leitung von Klaus Lichtblau in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Soziologie dann sprechen. Und am 11.01. gibt es auch noch einen Vortrag, und zwar Hannah Arendt und die Frankfurter Schule. Eine internationale Tagung unter der Leitung von Liliane Weisberg in Kooperation mit dem Fritz-Bauer-Institut. Das ist dann auf dem Campus Westend. Die Ausstellung selbst ist im Jüdischen Museum Frankfurt unter Main-Kai 14 bis 15. Was ich jetzt machen werde, ist eine Führung abzuspielen, die Monika Boll mit uns im Jüdischen Museum gemacht hat. Und zwar laufen wir im Grunde von Anfang an bis zum Ende durch die Ausstellung.
Ja, also einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Begrüße Sie im Namen des Jüdischen Museums und ich führe Sie jetzt einmal durch diese Ausstellung zur Frankfurter Schule und sag mal vorher, wie wir es vielleicht am besten machen, weil Sie werden gleich sehen, dass es hier ganz viel Audiomaterial und Videomaterial gibt, das natürlich ich Ihnen bei so einer Führung nicht ausführlich zeigen oder darstellen kann. So denke ich mir, es ist vielleicht am besten, ich führe Sie einmal so wie mit einem kleinen Fahrplan durch, so ungefähr einer halben oder dreiviertel Stunde, dann wissen Sie, was es gibt, welche Themenstationen, und dann haben Sie Zeit, sich in Ruhe Videos und Hörstationen und so etwas anzuhören und anzusehen. Das ist vielleicht so das Beste. Also wir sind, Sie haben da draußen schon gesehen, dass das ist sozusagen unser Key Vision, das große Plakat Horkheimer auf der Pan Am Gangway bei einem seiner Besuche in Frankfurt. Das, als man reingekommen ist, links, ne, wo auch das sozusagen unser Zentral Deutschland ist ja wieder einmal das Land der Zukunft, es ist erfolgreicher und böser als je, das soll also sozusagen das Thema eröffnen. Und wir machen dann hier zunächst einen kurzen Rückblick, um eben auch den Besuchern erst einmal vorzustellen, wer denn die Frankfurter Schule gewesen ist und wie ihre Geschichte war. Und wir fangen dann an, halt das Institut ist 1924 gegründet worden und war ein Ad-Institut der Universität, an dem man erstmals den Kapitalismus eben aus wissenschaftlicher, marxistischer Sicht erforschen wollte. Und diese Freiheit von Lehre und Forschung hielt aber eben nicht lange an. Und 1933 ist das Institut dann geschlossen worden. Und uns kommt es darauf an, hier eben auch zu zeigen, dass die Mitglieder der Frankfurter Schule sowohl als linke Theoretiker als auch als Juden verfolgt wurden und auch entlassen wurden. Also Sie sehen hier verschiedene Urkunden, an denen Sie erkennen können, dass diejenigen, die auch an der Universität gelehrt haben, wie Horkheimer und Pollock, die Horkheimer hatte ja schon eine Professur in den Anfang der 30er Jahre und Pollock und Adorno waren Privatdozenten, und dass die zunächst einmal ihre Lehrbefugnis aufgrund des sogenannten Aria-Paragraphen verloren haben. Das war sozusagen bürokratisch der einfachste Weg, um unliebsame Theoretiker loszuwerden. Und das Institut zu schließen war schon etwas schwieriger, denn dem musste man erst einmal nachweisen, dass es kommunistische Agitation betrieben hat, und dafür gab es eben einen richtigen Prozess. Also die Gestapo hat das Institut zunächst einmal 1933 geschlossen und das Vermögen beschlagnahmt und die Bibliothek beschlagnahmt. Und dann hat es aber, wie Sie an dem letzten Dokument sehen können, halt noch bis 1935 gedauert, bis dieser Vorgang halt abgeschlossen war und es dann eine amtliche Verfügung zur Schließung des Instituts gegeben hat. Was Sie hier auf der großen Wand sehen, das ist das Foto von Max Horkheimer und Médon Horkheimer, seiner Frau, auf der Überfahrt nach Amerika 1934. Das ist also auf dem Schiff. Und hier ist ein Dokument, das später ausgeführt worden ist, das diese Überfahrt und die Passage bestätigt und auch den Preis dazu angibt, weil das Dokument brauchte man später auch zu Wiedergutmachungsverhandlungen in Deutschland. Das musste dann später auch wieder eingereicht werden. Dies ist eine Hörstation, eine von mehreren, die wir haben, von Friedrich Pollock. Friedrich Pollock war also der Verwalter des Institutes und gute Freund von Max Horkheimer. Und wir haben eine Radioaufnahme aus den 60er Jahren gefunden, in denen Horkheimer selber sozusagen die Geschichte des Instituts erzählt. Und damit konnten wir dann sehr schön einige Räume hier ausstatten, indem Sie dann also eben von ihm selber auch Phasen der Institutsgeschichte einfach im Originalton in seiner eigenen Stimme erzählt bekommen. Und hier auf dieser Seite gibt es eine Umfrage des Aufbau von 1943. Das war diese deutsch-jüdische Emigrantenzeitung. Und das Institut für Sozialforschung, dann in New York ansässig, hat zusammen mit dem Aufbau eine Umfrage gemacht, in dem jüdische Emigranten gefragt wurden nach ihren Erfahrungen im Nationalsozialismus, und zwar ausnahmsweise auch nach den positiven Erfahrungen, also danach, wer ihnen, solange sie noch in Deutschland waren, geholfen hat, wer sie unterstützt hat. Das können Nachbarn oder Vorgesetzte gewesen sein. Und diese Umfrage war insofern für Horkheimer ganz wichtig, weil er später einmal gesagt hat, dass er eben aus dieser Umfrage dann festgestellt hat, dass es vor allen Dingen konservative Leute, religiöse Katholiken gewesen sind, die Nachbarschaftshilfe und solche Dinge geleistet haben. Und dass ihn das auch bewogen hat, nach dem Krieg, als er zurückgekommen ist, sich in diesen Kreisen auch seine Verbündete zu wählen. Und hier sehen Sie die, also diesen Ausschreibungstext, den es da gegeben hat. Und hier auf dieser Slideshow sind die Briefe, die dazu eingesandt wurden. Die sind auch bislang noch nicht veröffentlicht worden und sind also ganz, wirklich ganz interessante Funde und manchmal auch grotesk, kuriose Geschichten, die man da lesen kann. Wir befinden uns also jetzt hier im amerikanischen Exil. Und es ging uns in der Ausstellung auch darum, besonders die Zusammenarbeit des Instituts mit jüdischen Organisationen zu dokumentieren. Und Anfang der 40er Jahre ist zunächst Horkheimer und dann auch Adorno sind von der Ostküste an die Westküste nach Kalifornien gegangen. Zum einen, weil das Institut mittlerweile, das zunächst ja finanziell noch sehr gut situiert war, dann nur noch sehr wenig Geld gehabt hat und auch viele seiner eigenen Mitarbeiter gar nicht mehr finanzieren konnte, wovon dann einige auch für amerikanische Regierungsbehörden gearbeitet haben. Und es gab so ein Restinstitut, das dann noch in New York geblieben ist, das dann von Pollock verwaltet wurde. Und in Kalifornien ergab sich dann eine Zusammenarbeit mit dem American Jewish Committee. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind eben diese berühmten Studies in Prejudice auch entstanden. Das ist dieses fünfbändige Werk von verschiedenen Autoren, wovon das bekannteste, das zur autoritären Persönlichkeit ist, das auch gleich hier vorne nochmal ausgestellt wird. Und wir wollten hier eben gerne einmal dokumentieren, wie das also dort in der Presse aufgenommen worden und es beworben worden ist. Und hier sehen Sie zwei kleine Werbetrailer, könnte man fast sagen, vom American Jewish Committee. Die sind Anfang der 50er Jahre entstanden und das waren so kleine Filmchen, die dann in den Kinos, in den Vorschauen und so gezeigt wurden und die halt für mehr Toleranz und Akzeptanz und zur Völkerverständigung einigten. Und das war ungefähr die Zeit, in der eben auch die Frankfurter Schule mit denen zusammengearbeitet hat. Hier stellen wir zunächst einmal Adorno und Gretel Adorno vor und auf der anderen Seite Max und Medon Horkheimer mit kleinen Biografien und mit Zitaten aus Briefen, wo man einfach diese Personen auch mal etwas genauer kennenlernt. Und dies ist eines unserer besonders schönen Funde, das ist nämlich eine Collage von Medon Horkheimer, die sie Anfang der 40er Jahre für Max Horkheimer einmal zum Geburtstag gemacht hat. Und das ist nochmal ein Faksimile dieses ganzen Collage-Albums, das dort auch nochmal im Original liegt. Und da sieht man halt so kleine lustige Szenen aus dem Institutsleben und man erkennt auch immer wieder einige Leute aus dem Institut wieder, also ganz oft taucht der nahe Freund Friedrich Pollock auf, das ist glaube ich Marcuse, da sitzt Medon Horkheimer, das ist der Hund von Horkheimers, den sie sehr geliebt haben und die Damen kann ich jetzt, das könnte Franz L. Neumann und Inge Neumann sein, also alle kann ich auch nicht aufdröseln. Und man kann es aber hier noch einmal genau ansehen. Hier haben wir aus der Emigration, also aus der Zeit an der Westküste, eben so eine Fotosammlung, in der man auch mal sozusagen auch die schönen Seiten der Emigration darstellt, weil das Institut ja sehr lange tatsächlich privilegiert war, weil es eben über ein großes Stiftungsvermögen durch Felix Weiß verfügte und man also auch schön wohnen konnte und nicht das Problem hatte, wie viele anderen Immigranten, dass man sich mühselig neu etablieren musste und keine Arbeit gefunden hat. Und also darin waren sie wirklich privilegiert zu dieser Zeit. Und hier auf dieser Hörstation gibt es zwei kleine Ausschnitte, und zwar zum einen eins von Adorno, in dem er über die amerikanische Immigration spricht und die eigentlich auch zeigt, dass Adorno gar nicht so amerikafeindlich ist, wie er oftmals dargestellt wird. Also man kennt ja so viele Aussprüche von ihm, dass also die Kultur ist in Europa zu Hause und Amerika ist halt ein Land der Zivilisation, aber ohne Kultur. Und dass er da sehr kulturpessimistisch ist und da hört man, dass er das aber überhaupt nicht war und durchaus die amerikanische Demokratie und ihre Zivilisation und auch ihren materiellen Reichtum zu würdigen wusste. Und das andere, was man auf der Hörstation hören kann, ist eine Schallplatte aus den 40er Jahren, und zwar von Max und Medon Horkheimer besprochen. Das war ein Geburtstagstelegramm für den Vater, dass sie dann von einem Urlaub in den Rocky Mountains an die Eltern, die mittlerweile in die Schweiz emigriert waren, geschickt hatten. Hier gibt es Ausweise, also den Ausweis von Marcuse. Und hier gibt es, das sind so ganz lustige Exponate, Horkheimer, der dann Luftschutzwart gewesen ist an der Westküste und in vielen Tierschutzorganisationen auch Mitglied war.
Sind das Originaldokumente?
Das sind Originaldokumente, genau. Die sind zum Teil aus dem Horkheimer Archiv. Die sind aus dem Adorno-Archiv und die haben wir, das haben wir von Peter Erwin Jansen, der Kontakte zu, der Nachlassverwalter für Marcuse und Löwenthal ist und das jetzt noch von einem Besuch aus Amerika gerade mitbekommen hat und uns das dann zur Verfügung gestellt hat. Und der Aufbau, hier gibt es nochmal so zwei Dokumente aus dem Aufbau, der hat eben dann irgendwann auch eine Redaktion an der Westküste eröffnet. Und daran können Sie auch sehen, dass Horkheimer und Adorno eben oft auch in diesem Blatt publiziert haben. Und da gibt es ein paar Träume von Adorno, die ganz interessant sind, wo er sich also zum Beispiel nachts eben von Frankfurt träumt in der Emigration und dann sagt, ich habe heute Nacht geträumt, ich sei in Frankfurt da und da spazieren gegangen und das dann so ganz surreale Träume werden. Und dies ist ein Beitrag von Horkheimer zum Verdunkelungsgebot während des Krieges, in dem er noch einmal auch beschreibt, dass die Emigration beispielsweise für jüdische Emigranten noch einmal eine andere Erfahrung ist als für kommunistische, antifaschistische Leute, die aus Deutschland weggegangen sind, weil diese eben nicht wirklich ihre Heimat verloren haben, sondern nur gegen ein Regime kämpfen. Und wenn man als Jude vertrieben worden ist, so beschreibt er das da, dann ist man eben wirklich heimatlos und ist eben von allen vertrieben worden und nicht nur aufgrund seiner Gesinnung, sondern eben sehr, sehr viel grundsätzlicher und dass das auch ganz verschiedene Emigrationserfahrungen sind, was wiederum zeigt, dass sie sich während des Krieges sehr wohl auch als Juden verstanden haben und selber wahrgenommen haben und dass das für sie auch nochmal ein Unterschied war.
Hallo, mich entschuldige, ich habe eine Sprechstunde.
Von der ich vorhin erzählt habe, die halt dann hinterher als Against Dallas and Prejudice erschienen ist, wollen wir die etwas genauer darstellen. Und zwar, um zu zeigen, dass es innerhalb der Gruppe im Punkto Antisemitismus auch eine große Diskussion dann gegeben hat. Also zunächst einmal war es eigentlich bis in die 30er Jahre, eigentlich noch bis 1939 so, dass sie, was die sogenannte Judenfrage betraf, die Position einer klassischer linker Intellektueller eingenommen hatten, nämlich die, dass die Judenfrage, so wie auch bei Karl Marx beschrieben, so etwas wie ein Nebenwiderspruch der Gesellschaft ist, der in dem Moment, wo der Hauptwiderspruch aufgelöst wird, ebenso wie auch alle anderen Nebenwidersprüche, also die zwischen den Geschlechtern, zwischen verschiedenen Religionen und so, aufgelöst werden. Und diese Position haben sie dann aber verlassen, und man sieht hier an diesen vielen Zitaten, wie das dann dieses traditionelle Bild ins Schwanken geraten ist und wie sie nach einer neuen Position suchen. Und das schlagendste Zitat darüber ist sicher auch, also das von Horkheimer: Ich bin überzeugt, dass die Judenfrage die Frage der gegenwärtigen Gesellschaft ist. Das kommt uns heute irgendwie, wenn man sich mit dem Faschismus und dem Nationalsozialismus beschäftigt, nicht als so furchtbar originell vor, sondern man würde sagen, ja natürlich, aber für jemanden, der vorher eine andere Position hatte, war das wirklich ein Wandel im Verständnis. Und hier sehen Sie also zum Beispiel das Zitat von Franz L. Neumann, der noch die klassische ökonomische Position hatte, indem er sagt, ich kann mir halt vorstellen und versuche das auch in meinem Buch Behemoth zu tun, dass man den Nationalsozialismus darstellen kann, ohne dem Judenproblem eine zentrale Rolle beizumessen. Also da, ne, da hat man die beiden Positionen nochmal so ganz schlagwortartig dargestellt. Das ist eigentlich der einzige Büchertisch, den es in dieser Ausstellung gibt. Also anders als man vielleicht erwarten und vermuten würde, dass man jetzt ganz, ganz viele Bücher und Erstausgaben und sowas sieht. Aber das sind die Erstausgaben der verschiedenen, also der 5 Folgen der Studies. Und diejenigen Bücher, die so in dieser Zeit mit entstanden sind. Also die berühmte Dialektik der Aufklärung mit dem Kapitel über die Elemente des Antisemitismus ist eben tatsächlich gleichzeitig in derselben Zeit von Horkheimer und Adorno geschrieben worden, als sie diese Antisemitismusstudie gemacht haben. Und das Kapitel ist davon eben auch stark beeinflusst worden. Hier, das ist ein früher Aufsatz von Horkheimer, eben der berühmte zur Judenfrage, in der er noch diese klassische linke Position vertritt. Und hier hinten sind nochmal die Minima Moralia, die ja auch in der Emigration geschrieben worden ist, ist hier auch nochmal ausgestellt. Und die berühmten Vorlesungen von Horkheimer in den 40er Jahren, die er an der Columbia University gehalten hat, die dann in den 60er Jahren erst in Deutschland in Übersetzung erschienen sind unter dem Titel Kritik der instrumentellen Vernunft. Auf der Hörstation hat man dann auch wieder Kolloquien über dieses Projekt berichtet. Diese Station, da geht es darum, wie man eigentlich gar nicht erst bei Kriegsende, sondern eigentlich schon während des Krieges, als absehbar wurde, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, sich natürlich für die Emigranten auch gleich die Frage stellte, bleiben oder gehen. Soll man zurück nach Deutschland gehen? Welchen Sinn hat das? Ist das politisch vertretbar? Oder sollen wir in Amerika bleiben? Sollen wir versuchen, uns hier zu installieren und hier wirklich heimisch zu werden? Und das wurde sowohl öffentlich als auch innerhalb des Instituts diskutiert. Eine öffentliche Debatte ist eben diese von Emil Ludwig schon 1943, ne, oder? Ja, 42 auch wiederum im Aufbau, wo auch schon das erste Mal die Kollektivschuldthese diskutiert wird und um die sehr gestritten wird und gegen Emil Ludwig, der diese Kollektivschuldthese vertritt, antworten dann beispielsweise auch Hannah Arendt und Paul Tillich, und da gibt es dann so über mehrere Folgen, gibt es halt diese Debatte schon in der Zeitung, und dort oben in dieser Slideshow sehen Sie dann, wie das innerhalb des Instituts, also unter den Mitgliedern, besprochen und diskutiert wird, ob man nun gehen soll oder nicht. Und die Memoranden, die sich am Schluss Pollock und Horkheimer dazu schrieben, die wechselten manchmal an einem Tag zwei verschiedene Memoranden, in dem Pollack sagt, wir müssen unsere Entscheidung von heute Morgen, dass wir auf jeden Fall hier bleiben, vielleicht doch nochmal überdenken, es wäre doch besser zu gehen. Und das geht dann irgendwie noch eine ganze Zeit hin und her. Bis dann Horkheimer halt 1948 zu dieser ersten Erkundungsreise nach Frankfurt fährt, auf Einladung der Universität. Und wie er diese erste Erkundungsreise dann empfindet und was die Präliminarien dazu gewesen sind, das kann man dann hier in diesem Raum erfahren. Also wir haben auf der einen Seite, also auf dieser rechten Seite, beispielsweise den ganzen offiziellen Briefwechsel, die verschiedenen offiziellen Briefwechsel gesammelt, die dazu entstanden sind. Also da sieht man, dass ganz früh schon Pollack und Weil als die Vertreter des Instituts schon an die Stadt Frankfurt geschrieben haben und nach Restitution gefragt haben und nach dem, also es gab ja ganz viele Sachen zu klären, nach dem Grundstück, nach dem Verbleib ihrer Bibliothek und dass sie da schon erste Anfragen gemacht wurden, wo haben die aber nicht sofort beantwortet wurden oder eher zögerlich beantwortet wurden. Und dann gab es eben diesen, ich nehme an, davon haben Sie auch schon mal gehört, eben diesen Aufruf von Oberbürgermeister Walter Koll, Silvester 47 bei Radio Frankfurt, dem damals noch sogenannten Radio Frankfurt und in der Frankfurter Rundschau, eben einen Aufruf an die jüdischen Emigranten nach Frankfurt zurückzukommen, mit dem Versprechen, dass die Stadt sich tatsächlich bemühen würde und sie unterstützen würde, eben dass sie sich hier auch wieder heimisch fühlen und wieder niederlassen sollen. Das war ziemlich einzigartig, weil es das in der Bundesrepublik ganz, ganz selten gab, dass es solche offiziellen Aufrufe von politischer Seite gegeben hat. An wie die Universität sich verhalten hat, das kann man hier sehen. Also da gab es auch mehrere zögerliche Briefwechsel hin und her und die Leute, die jetzt diese Einladungsschreiben schickten, waren teilweise auch personalidentisch mit denen, die 33 an der Auflösung des Instituts beteiligt waren und manchmal wusste man auch gar nicht so recht, was das Institut eigentlich gewesen ist und da gibt es so einen internen Briefwechsel, wie man sich innerhalb der Universität irgendwie darüber verständigt, ja, da hat also schon wieder, da liegt noch der Brief von Herrn Weil und der verlangt jetzt nach Beantwortung und dass man sich dann gegenseitig erklärt, wer das Institut gewesen ist, unter anderem dann auch vermerkt, dass das Institut über sehr große finanzielle Mittel verfügt, was natürlich ein Anreiz gewesen wäre für die Stadt. Und so kommt es dann langsam zu dieser Einladung 48, wo er dann das erste Mal zu einer Gastprofessur wieder an der Universität eingeladen ist, ohne dass da aber schon klar gewesen wäre, wie es eigentlich weitergeht. Also ob es eine Wiedererrichtung der Professur gibt und all diese Sachen sind dann noch ungeklärt. Und die sind natürlich auch von Seiten von Horkheimer und Pollack sind diese Briefwechsel alle sehr höflich und entgegenkommend gehalten. Und wir haben dazu kontrastierend auf dieser Wand dann Zitate aus Briefen herausgenommen, die Horkheimer zu dieser Zeit sowohl an seine Frau in Amerika als auch an Freunde in Amerika geschrieben hat, an denen man dann also einfach den Kontrast sieht, wie er das dann tatsächlich empfunden hat und wo er dann halt offen über seinen Empfang in Frankfurt spricht. Also wie da hinten dieses berühmte Zitat, mich haben der Rektor und der Dekan allglatt, süß und verlogen begrüßt, sie wissen noch nicht genau, was sie eigentlich von mir halten sollen und gleichzeitig aber an Pollack schreibt, also wir müssen jetzt sehen, dass wir unsere Interessen hier auch zur Geltung bringen und deshalb ist es gut, dort zu sein. Das ist ein kleiner Videofilm aus drei Personen zusammen. Also einmal Horkheimer sehen Sie da, der darüber dann erzählt, was seine Gründe für die Rückkehr gewesen sind. Und danach sieht man Zitate aus dem Tagebuch, das Adorno geschrieben hat, 1949. Da hat er nämlich das erste Mal dann Horkheimer vertreten und ist selber halt Ende 49 das erste Mal wieder nach Frankfurt gekommen und hat da, was er sonst nie getan hat, halt ein Tagebuch geführt, ein persönliches. Und da beschreibt er seinen ersten Eindruck von Frankfurt. Und zum anderen sehen Sie jetzt gleich noch Leo Löwenthal in einem Interview von 1989. Und Leo Löwenthal ist nicht zurück nach Deutschland gekommen. Und warum nicht, das kann man dem dann auch sehr deutlich entnehmen. Also er erzählt da zum Beispiel, dass er abgeholt wurde von einem Freund, als er wieder hier war. Und der hat ihn als erstes mit auf die Oktoberwiese nach München geschleppt. Und da hat er dann halt dieselben gröhlenden Massen und besoffenen Massen gesehen wie vor 33. Und er hatte den Eindruck, das möchte er eigentlich nicht nochmal wieder haben. Der Löwenthal?
Ja.
Der Löwenthal, das ist ein Interview des Hessischen Rundfunks. Das hat gemacht Tillmann Jens. Ja, genau. Ich glaube, das war von 89. Das ist ein ziemlich großes Interview und das ist halt ein Ausschnitt daher. In diesem Raum machen wir einen kleinen Sprung aus der Chronologie heraus und wollten hier einmal darstellen, was denn, selbst wenn dann einige der Mitglieder zurück nach Deutschland gekommen sind, aber viele sind eben auch in Amerika geblieben, wie die Kontakte halt der Frankfurter Schule, besonders nach Amerika, halt dann weiterhin aufrechterhalten wurden und wer denn so zum weiteren Kreis noch dazugehört hat. Und da haben wir halt ganz, ganz viele Briefe, vor allen Dingen im Horkheimer Archiv, das ja wirklich überläuft mit Briefen, die alle noch nicht veröffentlicht worden sind, ganz viele Briefe gefunden und haben einfach mal so eine größere Gruppe zusammengestellt von Freunden und Verwandten und Kollegen, die so zum engeren Kreis oder weiteren Kreis der Frankfurter Schule gehören. Und die sehen Sie hier auf diesen Spielenstielen eben einmal so biografisch vorgestellt. Und dann gibt es von Ihnen an den Wänden jeweils Briefe, beispielhafte Briefe, die man dann dazu nachlesen kann. Und diese Spiegelstelen sollen eben, wenn man da durchgeht, ist das so ein bisschen labyrinthisch und soll auch so sein, ne? Weil das, also es immer wieder verschiedene Facetten sind und die sich ineinander spiegeln, die Kontakte. So. Das ist das immer noch nicht festgeschraubte. Aber es hat noch niemand gestohlen.
Genau, man wundert sich.
Es muss unbedingt festgeschraubt werden. Aber die Besucher sind alle sehr ehrlich und seriös. Das ist das eben das Adressbuch von Horkheimer. Und das ist hier noch einmal, als ich glaube, das heißt Rododex oder so ähnlich. Da kann man dann so nach den Buchstaben kann man da so durchgehen und die verschiedenen Adressen sich anschauen, wer da alles in seinem Adressbuch gestanden hat. Und dies ist eine kleine Hörstation von Scholem, der beschreibt, wie er nach dem Krieg im Auftrag der Jewish Reconstruction nach Frankfurt kam, um hier jüdisches Kulturgut zu retten und zu sammeln und dann für eine Bibliothek in Israel. Und er beschreibt auch da halt seinen ersten Eindruck von Frankfurt und wie es ihm dabei ergangen ist. Also bei den Briefen zum Beispiel da hinten ist ein sehr schöner von Stefan Benjamin, von dem Sohn von Walter Benjamin. Und da geht es um die berühmte Zeichnung des Angelus Novus von Paul Klee. Und die gehörte ja Walter Benjamin und Adorno hatte die aber. Und hatte die lange bei sich zu Hause und hat dann in den 60er Jahren mal einen Brief an Stefan Benjamin, den Sohn, geschrieben, der in London lebte. Und hat gesagt, also selbstverständlich gehörte Stefan Benjamin diese Zeichnung und hat ihn aber darum gebeten, ob er die leihweise eben noch behalten darf. Und das ist dann irgendwie notariell auch richtig abgeschlossen worden, weil diese Zeichnung natürlich zu der Zeit schon sehr viel wert war. Viel mehr als zu der Zeit, als Walter die erworben hat. Hier schließt sich dann unsere Chronologie, unsere Narration wieder an. Also in diesem Raum, ja, setzen Sie sich ruhig hin, in diesem Raum findet man, also geht es jetzt darum, wie ging es eben nach der Rückkehr dann weiter und natürlich um die fast kometenhafte Karriere, die Horkheimer in dieser Zeit gemacht hat. Also er hat ja dann sehr schnell seine Professur zurückbekommen. Er ist Dekan der Universität geworden und eben dann auch Rektor der Universität und in einer zweiten Wahl dann auch dazu bestätigt worden. Und dazu finden Sie hier Dokumente und Sie finden auch also hier bei dieser Slideshow, wie das in der Presse, auch in der amerikanischen Presse wahrgenommen wurde. Und dass Horkheimer eben auch über Frankfurt hinaus berühmt gewesen ist und zum Universitätsfest 1952 kam dann eben auch Adenauer an die Frankfurter Universität und ist halt vom Rektor, vom jüdischen Rektor Horkheimer begrüßt worden. Dazu gehören Sie auch eine Rede hier auf den Stühlen. Und das war natürlich wirklich ein Vorgang von symbolischer Tragweite für die deutsche Nachkriegsgeschichte dann auch. Da sieht man das genau, dieses Foto von dem Besuch. Da im Hintergrund sieht man noch den dicken Walter Kolb.
Horkheimer ist immer so erschrocken.
Ja. Wer, Horkheimer? Horkheimer, ja. Bei Fotos, ja, er hat immer ganz eigenartig, sieht immer. Ja. Aber da sieht er sehr gelassen aus. Genau.
Aber aus der Wein alles bewirkt.
Genau. Ja. Und dieses Foto, was jetzt kommt, das habe ich auch sehr gerne. Ja, vielleicht noch was zu dem Mobiliar. Also das Mobiliar, das Sie hier sehen, das ist aus dem Universitätsarchiv. Und es handelt sich da um die Bestuhlung von Ferdinand Kramer. Und Ferdinand Kramer war der Baudirektor der Frankfurter Universität nach dem Krieg und war auch mit Horkheimer und Adorno persönlich befreundet. Er war ebenfalls in New York im Exil. Und Kramer hat eben also nicht nur verschiedene Gebäude der Universität gebaut, sondern eben auch die Ausstattung der Innenräume bis ins Mobiliar, also bis hin zu den Lampen und den Tischen und den Stühlen vorgenommen. Und auf diesem Großfoto sehen Sie das Rektoratszimmer von Horkheimer, wie es ursprünglich konzipiert worden ist, also sehr schlicht und funktionell. Das hat dann auch der Frau von Horkheimer gar nicht gut gefallen, dieser Schreibtisch, weil sie fand ihn nämlich nicht repräsentativ genug für einen Universitätsrektor und außerdem sah man da immer die Schuhe und die Beine. Und der Schreibtisch ist dann auch ziemlich schnell durch so ein übliches Trumm ersetzt worden. Eben, weiß ich nicht, Gelsenkirchener Barock oder was man da so noch vorrätig hatte.
Und der Tisch, der im Adorno-Platz ist, ist nicht von Adorno?
Nee, das ist einfach so. Nein, das ist irgendein Schreibtisch, das ist nicht. Also der Originalschreibtisch steht auch im Adorno-Archiv und der sieht ganz anders aus. Ja. Das ist
auch so funktional, von Kramer oder auch so ein
bisschen? Der ist so nicht so schlicht, der ist mehr so neue Sachlichkeit aus der Vorkriegszeit, aber auch. Eher, also nicht modern. Prunkhaft, ja, so klassische Moderne. Mhm. Hier gibt es verschiedene Zeitzeugen, Elisabeth Lenk und Alexander Kluge und Ludwig von Friedeburg, und die davon berichten, wie sie das Institut halt in der Anfangszeit, in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre wahrgenommen haben, also lange vor der Zeit, wo es dann Stichwortgeber für die 68er geworden ist eben. In dieser Station geht es noch einmal, also darum geht es schon in der ganzen Ausstellung, aber hier noch einmal speziell eben um das Verhältnis Frankfurter Schule und Judentum. Und da haben wir einfach mal gesammelt, was man dazu findet, denn das war natürlich, also es war komplex und vielfältig und ist ja auch nicht begrenzt auf ein religiöses Bekenntnis, sondern auf eine Kultur und eine eigene Geschichte. Und das geht eigentlich schon in den 20er Jahren los, da haben nämlich Leo Löwenthal zum Beispiel war da Mitglied einer zionistischen Studentenorganisation und hat auch für eine jüdische Wochenzeitung schon geschrieben. und hat Sozialhilfe, in der Sozialhilfe gearbeitet und hat sich beispielsweise um die Integration ostjüdischer Immigranten in Frankfurt auch gekümmert. Und Erich Fromm, der aus einem orthodoxen Elternhaus kam, hat zusammen mit Löwenthal auch am jüdischen Lehrhaus, das ist ja in den 20er Jahren hier gegründet worden ist, in Frankfurt am jüdischen Lehrhaus gelehrt, indem es darum ging, den Bürgerkindern, die weitgehend assimiliert waren an die Mehrheitsgesellschaft, eben auch die Geschichte und die Tradition des Judentums wieder näher zu bringen. Das ist die Gründungssitzung der Kommission zur Geschichte der Frankfurter Juden. Und da sieht man eben auch, dass da Horkheimer, wenn auch ein bisschen ermattet, dazugehört hat. Und Horkheimer war auch Mitglied der jüdischen Gemeinde nach 1945. Und wir haben hier auf dieser Collage einmal gezeigt, wie Horkheimers Rektorat und die Rückkehr nach Deutschland eben in der kleinen jüdischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Was natürlich anders stattgefunden hat als in der großen nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Also so eine Schlagzeile wie in der jüdischen Allgemeinen, der jüdische Rektor und seine deutsche Universität, das wäre natürlich, stellen Sie sich vor, Anfang der 50er Jahre in der Frankfurter Rundschau oder in der FAZ undenkbar gewesen, so ein Titel. Und aber hier gibt es halt andere Diskursregeln und eine andere Wahrnehmung und da ist es eben auch mit Stolz so hervorgekehrt. Und da gibt es halt ein Interview oder dieser Beitrag auch wieder aus dem Aufbau in den USA, auch das, also Emigrant, Jude, USA-Bürger, Max Horkheimer, der Universitätsrektor, auch das wäre in der deutschen Presse so nicht gegangen zu dieser Zeit. Also da wollten wir einfach zeigen, dass es da Unterschiede gegeben hat. So, jetzt an dieser Station kommen wir eben zur empirischen Sozialforschung. Anfang der 50er Jahre, also die Soziologie war zu der Zeit, ist ja dann später auch eben von der Universität, also an allen Hochschulen sehr gefördert worden und sind erstmals viele Lehrstühle eingerichtet worden. Und sie ist auch deshalb unterstützt worden, weil man sich von ihr versprochen hat, dass sie so ein bisschen etwas wie demokratische Aufbauwissenschaft sein könnte. Und das berühmteste Unternehmen des Instituts war dann eben die Gruppenstudie zu dieser Zeit, in der man die Mentalität der deutschen Bevölkerung so kurz nach dem Krieg eben mit einer riesigen Umfrage, die bundesweit stattgefunden hat, in ich weiß gar nicht wie viele Gruppendiskussionen, über Hunderten, ich glaube es waren 800 Probanden, die befragt worden sind. Und dazu sieht man hier diese Schautafeln, die dann dazu am Institut erstellt worden sind. Und
die sind aus diesem Material gewesen?
Oder die sind aus Papier und aus einer Folie und die sind dann halt nur auf diese Scheiben gezogen worden. Ne, das, ja.
Ah, damals schon.
Die Skalen sind von damals, aber das auf die Glasfolien, das haben wir jetzt gemacht.
Das ist damit verschiedene Leute, also damit man besser die Eintragung machen kann auf
ja,
die Skala.
Ja, also man hatte ja hier, das sieht man schon, also man hatte immer so verschiedene große Fragenkatalogen, also Verhältnis zu den Juden, Einstellung eben zur neuen Demokratie, Einstellung zur Schuldfrage, dann zur Besatzungsmacht wurden Fragen gestellt und dann hat man diese Themenblöcke halt jeweils gesondert ausgewertet und versucht dazu grafische Darstellungen zu machen. Und die sind dann teilweise auch in der Publikation 55, ist das Gruppenexperiment ja dann erschienen, sind hier auch mit aufgenommen, aber nicht alle. Also ich habe dann einige davon am Institut noch gefunden.
Es ist hier, wo diese fiktiven Briefen benutzt worden sind.
Ja, genau, das ist das mit dem. Da hat man das erste Mal halt mit diesem Grundreiz ausprobiert. Also das ist dieser Brief des Sergeant Colburn.
Ah, und dann
das ist halt ein fiktiver Brief, der im Institut entworfen wird, von einem Besatzungsoffizier, der erzählt aus seinen ersten Erfahrungen in Deutschland und der sowohl Positives als auch Negatives darüber sagt. um die Diskussion in so einer Gruppe überhaupt anzuleiten, weil man dachte, die Leute sitzen da und kommen vielleicht gar nicht ins Gespräch. Und dieser Brief ist dann von Adorno auf Tonband gesprochen worden mit amerikanischem Akzent und den hätten wir sehr, sehr gern gehabt, aber den gibt es nicht mehr. Und leider gibt es auch die ganzen Tonbandprotokolle nicht mehr im Original. Also das wäre natürlich toll gewesen, wenn wir da einen O-Ton dazu gehabt hätten. Dafür haben wir aber stattdessen ganz aktuell hier auf dieser Hörstation ein Radiofeature von Martin Sawatzki, das für den SWR gemacht wurde, jetzt auch dieses Jahr. Und der Autor, da geht es nämlich um das Gruppenexperiment. Und der stellt diese Originaldokumente und diese Originalprotokolle eben wieder zusammen. Und die werden dann da eingesprochen von professionellen Sprechern. Und so kann man schon einen Eindruck davon bekommen, wie das da gewesen ist.
Das lief auch jetzt im SWR.
Ja, genau. Das lief im, auch im September. Ne? Ich glaube sogar am Tag der Eröffnung. Ja. Zufällig. Ja. Genau. Und der wird mit dem Feature auch am 16. Dezember hier im Begleitprogramm sein. Also da kann man das ganze Feature auch nochmal hören. Und dann gibt es hinterher nochmal eine Diskussion dazu.
Wer hatte denn den Brief dann geschrieben? Wurde gemeinsam zusammengeschrieben, diesen fiktiven Brief?
Das weiß ich nicht genau, ob den auch Adorno geschrieben hat oder ob sie den jetzt zusammengeschrieben haben.
Und von woher die Idee kam, weiß man auch nicht. Also
die haben wohl in Amerika schon mit solchen Grundreizen gearbeitet. Also da war auch schon immer die Idee, dass man, die wollten zum Beispiel da kleine Filme drehen, die man dann auch in Gruppendiskussionen vorspielt, um dann die Leute darüber ins Gespräch zu bringen. Also das haben sie als Idee aus Amerika schon mitgebracht. Hier geht es um die Bundeswehrstudie. Also Anfang der 50er Jahre gab es dann eben doch sehr, sehr schnell den Beschluss, dass es im Zuge des Kalten Krieges eben auch Deutschland eine Verteidigungsleistung für den Ernstfall zu erbringen hätte. Und zunächst einmal wurde von der Bundesrepublik das sogenannte Amt Blank gegründet, das eben mehr oder weniger inoffiziell erst einmal die Vorbereitungen für dieses Projekt Wiederbewaffnung machen sollte. Und das war, dieses Projekt war in der Bevölkerung nun wirklich nicht beliebt. Also nach Umfragen des MNIT-Instituts Ende der 40er Jahren waren irgendwie 70% der Befragten dagegen. Und nachdem das rauskam, gab es ja auch wirklich eine erste Friedensbewegung und viele Proteste der Kirchen und der SPD dagegen. Und also alle fortschrittlichen pazifistischen Kräfte waren eben dagegen. Und dann hat man innerhalb dieses Amt Blanks sich eben auch überlegt, wie man die Akzeptanz dafür erhöhen könnte und kam auf die Idee, dass man Universitäten, und zwar Institute für Psychologie und Soziologie, mit an der Auswahl der zukünftigen Offiziere beteiligen sollte, um sicherzustellen, dass es sich um demokratietaugliche Offiziere handeln würde. Denn das Problem in den höheren Rängen war natürlich das, dass die Leute alle vorher schon in der Wehrmacht gedient haben. Also man einfach aus Altersgründen kein anderes Personal hatte. Und so wollte man, und es gab innerhalb dieses Amtes Blanks eben auch eine Gruppe, die dann das Konzept des Staatsbürgers in Uniform entwickelt hat. Und das wollte man damit gewährleisten. Und dann ist man eben auch ins Institut herangetreten und hat die gefragt, ob sie nicht solch einen Fragebogen für Offiziersanwärter entwerfen könnten, um das zu testen. Und dass diese ganze Geschichte aber intern innerhalb des Instituts, natürlich für ein Institut, das ich als linkes Institut verstand, auch sehr, sehr umstritten war, das kann man an diesen beiden Dokumenten da sehen. Das ist eigentlich ein 8 Seiten langes internes Memorandum, in dem intern diskutiert wird, was spricht dafür und was spricht dagegen, das zu machen. Und letztendlich haben sie dann an dieser Untersuchung mit teilgenommen, weil sie dachten, dass sie einfach positiven Einfluss auf diese Auswahl mit ausüben könnten und dass das einfach wichtig ist. Ja, und das ist dann nochmal zur Anschauung, das ist halt ganz hübsch, wie man es heute halt nicht mehr so findet, ein richtiger kalter Kriegsfilm aus einem Wahlspot der CDU. Das ist ganz, ja, das ist, genau. Also die offizielle Erzählung unserer Ausstellung endet ja dann so Mitte der 60er Jahre. Und zwar, also wir haben uns dann gedacht, ein guter Schlusspunkt wäre eben der Moment, in dem das, was die Frankfurter Schule halt vor der Studentenrevolte bis zu dieser Zeit gewesen ist, in einer Reihung dessen zu machen, der vielen Ehrungen, die sie dann auch von der Stadt bekommen hat. Und der Höhepunkt war sicher der, dass Horkheimer die Ehrenbürgerschaft der Stadt Frankfurt bekommen hat, und dass die Zeremonie dazu sieht man auf diesem großen Foto im Kaisersaal, und auf der Hörstation hören Sie auch die Rede des Bürgermeister Walter Leiske zu dieser Zeit und die Antwortrede von Horkheimer, und da auf dieser Liste sieht man auch einfach nochmal, wer welche Ehrungen bekommen hat und wer welche Goethe-Plakette und Goethe-Urkunde und was die Stadt da für solche Ehrungen halt vorrätig hält, dann auch erhalten hat, bis zu dem falschen Adorno-Schreibtisch da auf dem Adorno-Platz.
Und die Bronzebüste von Horkheimer, wo ist die denn? In welchem Besitz? Die steht heute in der Universitätsbibliothek.
Ja, genau. Wenn man, und zwar irgendwie ziemlich versteckt in so einer Nische, wenn man da reinkommt in diesen Lesebezirk. Da steht sie irgendwo, und die ist irgendwie viel rumgewandert, weil es dann ja gegen den Bildhauer gab, der hatte eine NS-Vergangenheit, und die ist dann von Studenten aufgedeckt worden, und dann sollte die Büste zunächst nicht im Institut stehen, und ich glaube, dann wurde sie in irgendein Magazin gestellt, oder dann wurde sie jeweils zunächst an einem anderen Platz aufgestellt, und die kam ziemlich viel herum, ja. Ja, hier endet also sozusagen die Chronologie, aber es geht hier noch weiter.
Stimmt.
Wir haben nämlich hier die
Adorno-Aufnahme.
Genau, die berühmte Fotoserie von Stefan Moses, Adorno selbst im Spiegel, nochmal hier ausgestellt. Stefan Moses hat ja so ein Projekt gemacht, in dem er viele Intellektuelle und Künstler in dieser Zeit eben mit dieser Idee, dass er sich selbst in einem Spiegel porträtieren, aufgenommen hat, und er war eben damit auch bei Adorno, und da sehen Sie hier die verschiedenen Stufen dieser Fotosession, die dort abgehalten worden ist. Und also bis es zu diesem, das ist glaube ich das berühmteste Foto, das man ganz oft auch auf vielen Büchern immer wieder sieht. Das ist auch dann berühmt geworden, ja. Und hier, den erkennt vielleicht der ein oder andere. Genau, es ist Alexander Kluge, der da Student und Justiziar ja im Institut war, der dann dazukommt. Und da kommt dann auch noch Gretel Adorno dazu und holen Adorno zum Mittagessen ab, weil die gingen dann immer zusammen essen. Und zum Schluss wurde noch die Sekretärin Frau Olbrich mit Hund und mit Zigarette fotografiert.
Wow, das sieht gut aus.
Und hier unten haben wir diese Szene nachgestellt, also die selbst im Spiegelszene, sogar inklusive Gummibaum. Und wenn Sie möchten, können Sie sich hier eben mit Ihrem Handy selber fotografieren, im Adorno-Ähnlichkeitswettbewerb sozusagen. Und können das dann auch auf die Homepage des Museums stellen. Und dann wird das hier auf diesen kleinen Monitor, da kann man dann also auch schon so Besucherfotos ansehen und wird dann da jeweils präsentiert. Dann gibt es noch einen Medienraum. Stören wir jetzt mal jemanden? Also die Horkheimer und Adorno haben ja schon sehr früh sehr viel für den Rundfunk gemacht und eben auch fürs Fernsehen. Und was wir hier entdeckt haben, ist ein Film von Dagobert Lindler, dem ARD-Chefreporter des Bayerischen Rundfunks. Und der hat 1964 eben einen Film über das neue Frankfurt gedreht und hat da quasi Horkheimer zu einer Hauptfigur in diesem Film gemacht. Und einen Ausschnitt aus diesem Film kann man eben hier sehen.
Kehren wir zur Ruine des Opernhauses zurück, die den Wagen...
Das neue Frankfurt, ja. Das war so eine ganze Reihe, die die ARD initiiert hat über verschiedene Städte. Ich glaube, es gab auch einen über München und einen über Hamburg und Lindau hat halt den über Frankfurt. Das weiß ich, ich habe die anderen, kenne ich auch nicht. Das, Da müsste man mal die ganze Serie sich ansehen. Und auf den beiden kleinen Bildschirmen dahinter, da können Sie auch noch einmal verschiedene Pressesachen noch einmal ansehen und dann verschiedene Hörfunksachen und auch verschiedene Interviews noch mit Adorno und Horkheimer.
Und er fügt hinzu: Aber gerade deswegen sollten Sie nicht zu rasch
selber ein Zeitdokument, ne? Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Bitte.
Ja, das war jetzt die Führung durch die Ausstellung Die Frankfurter Schule und Frankfurt, eine Rückkehr nach Deutschland. Geführt hat uns Monika Boll, die Kuratorin der Ausstellung. Und wenn diese Führung Interesse bei Ihnen geweckt hat, dann können Sie diese Ausstellung noch bis zum 10. Januar 2010 im Jüdischen Museum hier in Frankfurt am Untermainkai anschauen. Und jetzt ein Stück.